Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Und mitbekommen, wenn ihr das Lied hört, wenn ihr die Geschichte hört. Es geht heute darum, dass ein Leben eine gute Wendung nehmen kann. Und der Grund dafür ist, dass Vergebung möglich ist. Dass es möglich ist, dass was nicht gut ist und wieder gut wird. Und ganz zu Anfang von der Predigt möchte ich einfach beten. Ja, Jesus, wir singen das. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mir vergibst. Und das ist wirklich so und das ist gut zu wissen. Ich danke dir für Alex. Danke dir, dass du ihn angesprochen hast hier in dem Gottesdienst. Und ich bin gespannt, welche Geschichten wir in 10 Jahren hören von Leuten, die jetzt hier sitzen. Ich bitte dich, dass du hier bist. Und das hast du versprochen und das ist gut zu wissen. Schenk du uns, dass wir sehen, wo wir in unserem Leben Vergebung brauchen und zeig du uns den Weg, wie das auch gelingen kann. Amen. Wir sind in der Predigtreihe Tugendkultur. Es kommt jetzt die letzte Predigt in dieser Predigtreihe. Nächsten Gottesdienst geht es um diesen großen Begriff Berufung. Den werden wir mit 3 Leuten aus ganz unterschiedlicher Perspektive betrachten. Also es wird spannend, es wird ein bisschen anders nächste Woche. Und danach kommt dann die Adventspredigtreihe. Das heißt, ihr merkt, wenn die Adventspredigtreihe langsam kommt, dann müsst ihr euch Gedanken über Weihnachtsgeschenke machen, wenn ihr nicht am Ende richtig Stress haben wollt. Also so langsam überlegt euch was, wenn die Adventspredigtreihe kommt, dann könnt ihr langsam in die Stadt gehen und mal suchen. Jetzt geht's aber noch mit der letzten Predigt zur Tugendkultur weiter. Wir hatten schon 3 Predigten in der Predigtreihe und Tugend beschreibt eine hervorragende Charaktereigenschaft. Etwas, eine Haltung, die einen Menschen ausmacht. Etwas Wichtiges. Und wir haben uns verschiedene Tugenden angeschaut. Und Tugend, davon hat schon Aristoteles geredet. Der hat natürlich nicht Tugend gesagt, sondern ein griechisches Wort. Aber der Aristoteles hat sich damit beschäftigt. Er hat schon gesagt, Tugend, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir in unserem Leben Haltungen haben, die unseren Alltag prägen, und zwar gute Haltungen. Und wenn man das richtig zur Meisterschaft bringt, dann ist das Tugend. Jetzt könntest du vielleicht sagen, es ist ja nicht ganz so wichtig, was Aristoteles gesagt hat. Wenn wir aber die Bibel lesen, dann merken wir, das hat sehr viel damit zu tun. Da geht es auch um Haltungen, die unser Leben prägen. Jesus ähnlicher werden, nennen wir das vielleicht, oder Nachfolge. So zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Mit Tugenden. Und es gibt verschiedene Tugenden, die wir uns angeschaut haben. Da wäre zum Beispiel charakterfest. Damit haben wir angefangen. Tugend hat mit Charakter zu tun. Das, was unseren Charakter prägt, die Haltung, die uns ausmacht. Christoph hat uns mit ins Thema genommen und hat uns erzählt, wie man Tugend entwickelt. Vielleicht erinnerst du dich an dieses Flugzeug. Tugend, das hat was mit Himmelreich zu tun und mit der Liebe Gottes. Wenn du nicht dabei warst, dann kannst du jede Predigt nochmal im Internet nachhören und das rentiert sich. Und dann ging es weiter mit dem Thema großzügig. Großzügig hat auch Christoph gepredigt und es ging um 3 Aspekte von Großzügigkeit. Großzügigkeit in der Welt, in der Kirche und es ging direkt um dich. Diese 3 Aspekte und bei Großzügigkeit geht es ja irgendwie um Ressourcen und Christoph hat uns dargestellt, alle Ressourcen lassen sich irgendwie so runterbrechen auf 2 Sachen, auf Geld und auf Zeit, also auf das, was du investierst, wo du dich als Person investierst und auch auf irgendwie die materiellen Dinge, die du hast. Das kann natürlich mehr sein wie Geld, aber letztlich Geld steht so für das Materielle. Also einmal Geld, wie investierst du dein Geld? Das hat auch mit Charakter, mit Tugend zu tun. Für was setzt du das ein, was du hast? Und dasselbe gilt eigentlich auch für die Zeit. Für was setzt du die Zeit ein, die du hast? Was ist wichtig? Wo setzt du die Prioritäten? Beides braucht man, um Dinge zu bewegen. Letzte Woche ging es dann weiter mit der Tugend konstruktiv. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Filmausschnitt. Der Steffen hat uns ermutigt zu einer Feedback-Kultur. Einer Kultur, die uns hilft, uns gegenseitig Rückmeldung zu geben, uns konstruktiv auf unserem Weg weiterzubringen. Und aus diesen Gründen hat uns Stefan das gesagt, weil uns Feedback, eine gute Kultur der Rückmeldung, der Kritik uns weiterhilft. Es hilft uns, aktiv zuzuhören. Und wir haben versucht, das gestern zu praktizieren. Als Leitungskreis haben wir alle Leiter in der City Church eingeladen. Und es sind auch trotz Fußball welche gekommen. Nicht alle, aber viele. Und wir haben uns das anzuhören. Und genau aus diesen Gründen, weil wir wollten Rückmeldungen von Leuten aus der Gemeinde haben und wir wollen das als Geschenk annehmen, dass uns Leute etwas zurückgeben, uns etwas spiegeln. Wir wollen aktiv zuhören, das haben wir versucht, das aufzunehmen und uns dabei nicht zu verteidigen, sondern zuzuhören. Und das ist das Wichtigste, vor allem sind wir sehr, sehr dankbar für konstruktive Rückmeldungen, weil das uns hilft, voranzukommen. Ich weiß nicht, wie das dir ging, ob du es letzte Woche schon direkt umgesetzt hast. Feedback, fand ich, ist sowas, was man sehr direkt umsetzen kann. Gibt es fast jeden Tag Gelegenheiten dazu, jemandem was zu sagen. Wenn die Ebene da ist, kann man einfach mal was sagen, was gut ist, was nicht so gut ist. Steffen hat uns da weitergeholfen. Es gibt so verschiedene Ebenen, wie das Ganze hilfreich wird. Vielleicht erinnerst du dich dran. Alle diese Predigten findest du, wie gesagt, im Netz. Und jetzt kommt die letzte von diesen Predigten. Und heute geht es um Vergebungsbereitschaft. Ganz am Ende reden wir darüber. Und ich finde, dass es gut ist, dass wir ganz am Ende darüber reden. Weil es ist einfach so, wir können uns bemühen, diese ganzen anderen Sachen, diese Tugenden einzuüben. Und es ist völlig normal, dass es nicht sofort klappt. Und du kannst dich jetzt auch schon mal darauf einstellen, es wird bis zum Ende von deinem Leben nicht komplett klappen. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht schlimm. Das gehört einfach dazu. Aber das ist meisterbar, wenn wir vergebungsbereit sind. Wenn wir aus Vergebung leben, dann ist es keine Katastrophe, dass es in unserem Leben nicht alles klappt, dass nicht alles tugendhaft ist und dass auch andere Leute mit uns nicht immer total tugendhaft umgehen und alles super toll ist. Aber beim Thema Vergebungsbereitschaft gibt es auch Fallstricke. Und in diese Fallstricke führt uns jetzt ein Kleinod deutscher Unterhaltungskultur ein. Wir schauen einen Filmausschnitt an, den absoluten Klassiker.
Du? Was ist denn? Entschuldigung. Wieso? Ist doch alles wunderbar. Jeder hat seinen eigenen Matterpfahl und ab morgen haben wir keinen Stress mehr. Bravo, Apache. Seid wieder so. Seid wieder so. Ich hab die Schnauze voll. Seit 16 Jahren immer das gleiche Schema. Jeden zweiten Tag sind wir irgendwo gefesselt. Psst, so laut. Das geht die anderen überhaupt nichts an. Was hast denn du in letzter Zeit? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Warum? Ist dir eigentlich klar, was wir den ganzen Tag machen? Grundloses Anschleichen, stundenlanges Spurenlesen und völlig sinnlos nebeneinander herreiten.
Das nennst du Reiten, was du da machst?
Hast du was gegen meinen Reitstil?
Das ist doch kein Reitstil, das ist Tierquälerei.
Er legt mich doch am Arsch.
Wie denn?
Ja, diese beiden. Jetzt müsste ein Bild kommen. Ein Bild von diesen beiden. Die beiden zeigen uns etwas. Jetzt war es zu weit. Sehr gut. Also diese beiden Herren, die zeigen uns etwas zum Thema Vergebungsbereitschaft und wo halt einfach die Fallstricke da sind. Menschen verletzen Menschen. Das ist so. Deswegen brauchen wir Vergebung. Menschen verletzen Menschen. Das passiert auch hier bei uns in der Gemeinde so. Wir gegenseitig, die wir hier sitzen, haben viel miteinander zu tun. Und es ist schön, dass wir viel miteinander zu tun haben. Und wo Menschen viel miteinander zu tun haben, steigt die Chance unglaublich, dass sie sich auch gegenseitig wehtun. Das ist so. Und die Frage ist, wie gehen wir gut damit um? Und der Abahachi und der Ranger, ja, diese beiden, die haben beide ein Problem. Und von diesem Problem können wir etwas lernen. Es gibt nämlich das Indianerproblem, das ist das Problem vom Apache, und es gibt das Cowboy-Problem. das Problem des Rangers. Beides sind Vergebungsprobleme und wir fangen an mit dem Indianerproblem. Das Indianerproblem geht folgendermaßen los. Entschuldigung. Der Indianer, der hält den Streit nicht aus. Der hält den Konflikt nicht so gut aus. Die beiden sitzen in einer Scheißsituation an diesem Marterpfahl. Also sie stehen. Und der Indianer entschuldigt sich. Er macht den ersten Schritt. Und auf den ersten Blick kommt das auch super rüber, weil er macht den ersten Schritt. Das ist doch gut. Das Problem dabei liegt darin, dass er später fragt, warum jetzt? Er weiß gar nicht genau, für was er sich eigentlich entschuldigt. Er entschuldigt sich einfach, weil er keinen Bock mehr auf diesen Konflikt hat. Mir geht das öfter wie dem Indianer. Wenn man mich ein bisschen besser kennt, dann weiß man, dass ich mag Konflikte nicht so, ich halte es nicht so gut aus. Ich kann auf so einer Sachebene stundenlang diskutieren, aber wenn ich das Gefühl habe, dass so die Beziehungsebene durcheinander ist, dann will ich das möglichst schnell bereinigt haben, weil irgendwie, ich werde sonst unruhig. Und deswegen fällt es mir schwer, Konflikte auszuhalten. Und ich neige dazu, wie der Indianer, ja, das Indianerproblem, einfach mich ganz schnell dafür zu entschuldigen, selbst wenn ich nicht genau weiß, warum der andere eigentlich auf mich sauer ist. Das ist das Indianerproblem. Auf den ersten Blick schaut das ganz gut aus. Ja, ich mache den ersten Schritt, ist doch nett. Das Problem ist langfristig, dass ich das Problem nicht erkenne. Ich weiß gar nicht, was der andere für ein Problem mit mir hat. Ich entschuldige mich einfach mal. Aber ich werde mein Leben nicht ändern, weil ich es gar nicht ändern kann, weil ich nicht weiß, wo das Problem liegt. Langfristig löst das den Konflikt nicht, weil der Konflikt wird ja immer wieder kommen. Ich weiß nicht, was den anderen ärgert, deswegen kann ich es nicht ändern. Deswegen wird er sich irgendwann wieder über genau dieselbe Sache ärgern. Und weil er sich 2-3 Mal über genau dieselbe Sache ärgert, wird er sich mehr ärgern. Das ist ja auch verständlich, weil aus der Sicht des anderen, ja, wir streiten uns ständig über dieselben Sachen und es ändert sich nichts. Das ist das Indianerproblem. Das Cowboy-Problem, das ist das Problem des Rangers. Der Ranger sagt, dass ja alles in Ordnung ist. Ist doch super. Wir stehen hier am Marterpfahl, ist doch alles gut. Und man merkt, nach ein paar Sekunden ist es nicht. Der Ranger ist der Starke. Vielleicht seid ihr mehr der Indianer, mehr der Ranger. Es gibt bestimmt auch ganz viel noch dazwischen und noch irgendwas anderes. Aber die waren halt nur zu zweit. Das Ranger-Problem ist das, ich bin stark genug, ich kann Konflikte aushalten, das macht mir gar nichts aus. Überhaupt, wir wollen nach vorne gehen, lass uns nach vorne schauen. Jetzt ewig lang mit diesem Zeug von gestern zu beschäftigen, das bringt ja nichts. Nee, es ist alles super, komm, wir gehen einfach voran. Wir sehen die Sache positiv. Das ist das Ranger-Problem. Der Ranger kann Spannung besser aushalten als der Indianer. Deswegen setzt er sich auch nicht mit dem Konflikt auseinander. Das heißt, der versucht nicht, den Konflikt ganz schnell mit einer Entschuldigung zu umgehen, sondern der versucht, den Konflikt einfach zu ignorieren und so zu tun, wie wenn kein Problem vorhanden ist. Aber das ist sein Problem, das Ranger-Problem, weil irgendwann platzt es aus dem Ranger raus, weil unendlich lange kann auch der Ranger diese Spannung nicht aushalten und dann platzt es aus ihm raus und zwar von den letzten 16 Jahren. Merkst du eigentlich, wie doof das ist, dieses sinnlose Anschleichen? Vielleicht kennt ihr das in Konflikten, dass es bei anderen Leuten manchmal was rausplatzt und zwar denkt man sich, das hat nicht so viel mit dem jetzt hier zu tun, sondern da kommt ganz schön viel mit von früher. Das Ranger-Problem ist, das Cowboy-Problem, dass er nicht mit den Sachen abgeschlossen hat, dass er sie nicht vergeben hat. Er hat sie nicht vergessen, aber er hat sie auch nicht vergeben. Er hat sie einfach runtergeschluckt. Er kommt schon irgendwie klar und irgendwann platzt es aus ihm raus. Zu beiden Problemen gibt es in der Bibel eine Geschichte. Eine Geschichte erzählt Jesus selbst. Und dann erzählt uns jemand, dass Jesus sie erzählt hat. Und die andere erzählt Jesus nicht selbst, sondern da handelt er und jemand anders erzählt uns, dass Jesus da gehandelt hat. Und die erste Geschichte befasst sich mit dem Indianerproblem. Die steht in Johannes 8, also der Johannes hat das überliefert. Und da heißt es, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Also er unterrichtet, er ist Rabbi, es ist quasi sein Beruf, er geht ihm nach. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Vielleicht kennst du diese Geschichte schon. Wenn du schon ein paar Mal hier warst, hast du sie wahrscheinlich irgendwann mal gehört. Sie ist vergleichsweise bekannt. Man kann viel zu dieser Geschichte sagen. Man kann sich überlegen, was schreibt er da eigentlich in den Sand und warum schreibt er in den Sand? Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Jesus, der macht, er schreibt irgendwas mit dem Finger in den Sand. Man kann sich fragen, was wollten diese Schriftgelehrten? Da ist ganz viel im Hintergrund, Auseinandersetzung mit dem Gesetz und so. Mir geht es heute um den letzten Teil dieser Geschichte. Die Pharisäer, die sind ziemlich konfliktbereit. Die schnappen sich diese Frau, die zerren das Problem ans Licht, ja, und schubsen diese Frau in die Mitte des Kreises, stellen sie hin und sagen, hier, Jesus, was ist damit? Das ist doch ein Problem. Und Jesus geht dem Konflikt nicht aus dem Weg. Die Pharisäer, die wollen unbedingt ihre Antwort haben, und dann gibt er ihnen ihre Antwort. Und Jesus antwortet klug. Er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. Und auch die Frommen, die Gesetzesgelehrten, die ganz bigotten, vielleicht auch Pharisäer, die haben gemerkt, hey, so ganz ohne Schuld sind wir auch nicht. Wahrscheinlich merkt das jeder im Leben, es gibt wohl niemanden, der sagt, hey, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe Schuld, damit habe ich gar nichts zu tun. Und das merken sie, die Ältesten, die merken das zuerst, die haben ein längeres Leben, ja, die schauen zurück auf ihr Leben und sehen, naja, da sind schon Sachen schiefgelaufen. Und das ist ganz normal. Und die Jüngeren merken das dann auch irgendwann. Und Jesus sagt, wenn die dich nicht verurteilen, dann tue ich es auch nicht. Jesus könnte das verurteilen. Er hätte die Kompetenz dazu, die Macht. Er ist Gottes Sohn. Er könnte sich das rausnehmen und so sagen, mein Vater hat Regeln fürs Leben gegeben und die hast du gebrochen. Aber er sagt, nein, ich verurteile dich nicht. Wenn die anderen dich nicht verurteilen, dann tue ich es auch nicht. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Einzige, der keine Schuld auf sich geladen hat. Er könnte diesen Stein werfen, aber er will es nicht tun. Weil er ist nicht dazu auf die Welt gekommen, um diese Frau zu verurteilen. Seine Mission ist eine ganz andere. Davon kommt später mehr. Ich verurteile dich nicht, du darfst gehen. Und dann sagt er noch diesen einen Satz. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist eine entscheidende Antwort auf dieses Indianerproblem. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Jesus verzichtet darauf, ein Urteil zu sprechen. Aber er sagt ja auch, sündige nicht mehr, ändere dein Leben. Geh dieses Problem an. Ich verurteile dich nicht, aber in Ordnung war es nicht. Ändere jetzt dein Leben. Geh die Schwachstellen an. Entwickle Tugend. Was man von dieser Geschichte vielleicht lernen kann, ist, das auszuhalten, dass einem jemand ins Gesicht zeigt, na, es war nicht in Ordnung. Und ändere das. Hast du das verstanden, was diese Geschichte mit dem Indianerproblem zu tun hat? Mit dieser Entschuldigung, aber ich weiß gar nicht für was. Dann gehen wir rüber zum Cowboy-Problem. Auch zum Cowboy-Problem gibt es eine Geschichte, die hat uns Matthäus überliefert, also ein anderer, der davon erzählt. Und zwar geht es erstmal um Jesus und seine Jünger. Da wandte sich Petrus, also einer von den Jüngern, an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Petrus war wohl eher so der Cowboy. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schulden zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du dann nicht mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist starker Tobak. Gerade der letzte Satz, der liegt mir auch ein bisschen quer. Der ist mir auch ein Stück zu hart. Aber er ist einfach da. Und er geht um das Cowboy-Problem. Der Ranger ist stark, der muss nicht drüber reden, was früher war. Der muss sich gar nicht damit auseinandersetzen. Er kann damit leben, dass der Indianer ihn manchmal ankotzt. Ja, das ist so, aber der ist stark genug, um das auszuhalten. Er hält das aus. Aber er vergisst nicht, was der Indianer ihm getan hat. Er vergisst nicht und er vergibt auch nicht. Kein Vergeben, kein Vergessen. Er erinnert sich an die ganzen 16 Jahre, an den ganzen Mist. Wie oft muss ich vergeben? Das ist eine supermenschliche Frage. Das ist eine gute Frage. Immer wieder baut einer Mist, immer wieder wird einer schuldig an mir. Immer wieder. Und irgendwann nervt es mich und ich stelle mir die Frage, wie oft soll ich eigentlich diesem Typen vergeben? Also irgendwann ist auch mal genug. Es gibt auch Grenzen. Jesus geht es nicht um eine Regel. Es geht ihm um eine Haltung. Wenn man so will, könnte man sagen, es geht ihm um eine Tugend, um eine Einstellung im Leben, um eine Einstellung zu dem Thema Vergeben. Dem Diener wurde großzügig vergeben. Jesus will sagen, Petrus, Gott ist zu dir großzügig. Wenn du ihn darum bittest, dann vergib dir Gott großzügig. Er stundet nicht nur das Zeug, dass du länger Zeit hast, um deine Schuld zurückzubezahlen, er vergibt sie dir ganz. Und weil das so ist, kannst du doch nicht an jedem kleinen Fitzel festhalten, was irgendjemand anderer dir getan hat. Dir wird großzügig vergeben, dann vergib doch du auch. Und das ist eine Antwort auf das Cowboy-Problem, auf dieses, ich muss gar nicht vergeben, ich kann es aushalten, dass wir im Konflikt leben. Menschen verletzen Menschen. Wie gehen wir also als Gemeinde damit um? Jetzt ein ganz praktischer Versuch, eine Art Anleitung, ein Mehrere-Schritte-Programm. Das ist total vereinfacht, aber mehr ist in ein paar Minuten nicht drin. Erstens mal, glaube ich, dass das Ganze, dass Vergebung nicht einfach nur ein einzelner Moment ist, sondern dass es in der Realität ist, es ein langer, langer Prozess. Das dauert. Und je krasser das ist, was hier passiert ist, desto länger dauert es, um einem Menschen zu vergeben. Und das ist ganz normal, dass das dauert. Das Ganze beginnt mit Schuld. Irgendwas läuft schief. Irgendjemand verletzt dich. Oder wir verletzen jemanden. Das ist der Grund, warum überhaupt dieser Prozess losgeht, warum man losgehen muss. Auch die frommsten Leute, auch die Gesetzesgelehrten haben Schuld. Das gehört dazu. Es gehört auch zu unserem Leben dazu, dass wir Sachen falsch machen. Das Ziel der ganzen Reise ist Versöhnung. Nicht nur Vergebung, Versöhnung. Dass es wirklich wieder in Ordnung ist, dass wieder eine gute Beziehung möglich ist. Und dazwischen dieser Weg, das ist Vergebung. Versöhnung ist das Ziel. Die Tugend Vergebungsbereitschaft, die beschreibt den Willen dazu, sich auf den Weg zu machen. Die beschreibt nicht, dass dieser Weg gelingt, aber die Tugend, die Charaktereigenschaft, die Gutwert zu entwickeln, das wäre die Bereitschaft dazu, diesen Weg zu gehen mit Menschen. Und es geht mit einem ersten Schritt los, mit Einsehen. Auf diesem Weg ist der erste Schritt, dass wir einsehen, dass wir was falsch gemacht haben, dass wir einsehen, da war Schuld am Anfang, das war nicht in Ordnung. Einsehen, der Indianer, der muss wissen, was eigentlich schiefgelaufen ist. Das bringt nichts, wenn er einfach nur Entschuldigung sagt, er weiß überhaupt nicht für was. Der Indianer muss wissen, um was es geht. Und dann muss er es benennen. In diesem Prozess von Vergebung, da geht es auch darum, jemandem zu sagen, ja, ich habe Schuld auf mich geladen. Ja, das war meine Schuld. Dann kann man auch darüber reden, ob das wirklich die Schuld war. Dann checkt man nämlich auch, ob das Einsehen richtig war. Kann man sagen, hey, das war gar nicht schlimm. Okay, da habe ich mich vielleicht getäuscht. Vielleicht war ich gar nicht schuld. Ist ja, kann ja auch passieren. Oder jemand kann sagen, das Problem, das lag nochmal wo ganz anders. Wenn wir die Schuld nicht benennen, dann kann man nichts ändern. Zur Vergebung gehört auch das Bekenntnis von Schuld. Und diesen Schritt geht es nicht. Und das hängt damit zusammen, nicht rechtfertigen. Du musst dich nicht rechtfertigen für deine Schuld. Und es bringt auch nichts. Das ist auch für diesen Prozess hinderlich, wenn du dich rechtfertigst für deine Schuld. Das ist nicht so ganz leicht, weil die Welt ist ja ein bisschen komplexer, wie einfach nur so ein Pfeil, ja. Selten ist es, dass wir was ganz alleine machen, völlig unbeeinflusst von allem anderen. Aber wenn wir unsere Schuld benennen, dann bringt es nichts zu sagen, ja, ja, das war schon so, aber sorry, dass ich zu spät bin. Ja, das ist jetzt echt schief gelaufen, deswegen konnten wir dies oder jenes nicht machen. Aber der Bus war einfach unglaublich zu spät, der hat so lange gebraucht und meine Eltern und meine Kindheit auch und mein Bruder und überhaupt mein Mitbewohner, die Umstände. Das klappt nicht bei Benennen von Schuld. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Das bringt nichts, aber wir müssen es auch nicht tun. Das ist an dieser Stelle überhaupt nicht dran. Und was auch nicht dran sind, sind irgendwelche Versprechen. Weder, dass der etwas getan hat, verspricht, das werde ich nie wieder tun. Vergibst du mir dann? Oder es geht auch nicht darum, dass jemand sagt, okay, ich vergebe dir das, wenn du versprichst, das nie wieder zu tun. Weil das ist ein unrealistisches Versprechen. Die Person weiß das nicht. Das kann passieren, dass wir wieder schuldig werden. Das wird in diesem Prozess vielleicht ein paar Mal passieren, dass wir wieder auf den Anfang zurückfallen. Deswegen an dieser Stelle keine unnützen Versprechen. Versprechen gehören an diese Stelle nicht hin. Und dann geht der Weg weiter. Vergeben, nicht entschuldigen. Der Indianer beginnt mit Entschuldigung. Und es ist auch nicht so ganz klar, was er damit meint. Sagt er, ich bitte um Entschuldigung, es tut mir leid. Oder sagt er, ich entschuldige mich. Vielleicht kennt ihr das, dass manche Menschen sagen, ich entschuldige mich. Oh, das kann man nicht. Entschuldigen kann nur ein anderer. Aber entschuldigen, auch wenn man sich nicht selbst entschuldigt, ist nicht vergeben. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn jemand etwas getan ist, wenn jemand etwas getan hat, wenn jemand schuld ist, dann ist er schuld. Dann bleibt er auch schuld. Ich kann ihm diese Schuld vergeben. Kann ich sagen, die Schuld, die vergebe ich dir. Aber er bleibt schuld. Es ändert nichts an der Geschichte von dem, was war. Ich kann diese Schuld nicht einfach wegnehmen von ihm. So zu tun, wie wenn sie gar nie da gewesen wäre. Ich kann sagen, ja, sie war da. Aber ich vergebe sie dir. Also vergeben, nicht entschuldigen. Also vergeben sagen wir, ja, du hast Schuld, aber ich vergebe sie dir. Und wenn das passiert, das ist ja dieser Moment, den wir oft mit Vergebung meinen, diese eine Schuld, ja, ich vergebe dir. Dann ist das erste Schritt. Vergebung ist dieser ganze Prozess. Und nach diesem Moment, wo ich das jemand sage, da kommen weitere Schritte. Weil wenn wo was schiefgegangen ist, dann ist die Beziehung auch irgendwie angekratzt meistens. Und da reicht es, das ist gut zu sagen, ja, ich vergebe dir. Und trotzdem braucht es danach noch Zeit, bis sich die Beziehung wieder normalisiert. Es bringt nichts, wenn da ein Gespräch ist und danach hört ihr auf zu reden. Weil dann bleibt es irgendwie sitzen, dieses komische Gefühl. Man weiß nicht so genau. Redet weiter daran. Begebt euch auf den Prozess. Jemanden die Vergebung zuzusprechen, das ist erst der erste Schritt. Oder vergessen. Vergeben ist nicht entschuldigen oder vergessen. Manchmal ist es die Erwartung, wenn ich jemanden vergebe, dann muss ich das vergessen. Das ist aber ein bisschen unnatürlich, weil hier kann man das sagen, hier sind eher jüngere Leute. Wahrscheinlich ist keiner von euch so senil, ja, dass er einfach vergisst, was war. Ja, wir erinnern uns, das ist ganz normal als Menschen. Wir haben ein Hirn und es erinnert sich Geschichte. Und wenn es ein einschneidendes Erlebnis war mit der Schuld, dass sich jemand richtig verletzt hat, dann wirst du das nicht einfach so vergessen. Entschuldigung, und du hast es einfach vergessen, das ist nicht mehr da. Das wird nicht passieren. Es kann sein, und das ist sehr wünschenswert, das hat mit Versöhnung zu tun, dass du lernst, damit umzugehen, dass es nicht jeden Tag ständig eine total zentrale Rolle spielt, dass sich jemand verletzt hat. Dass du es bearbeiten kannst, dass ihr miteinander vorankommt. Aber du musst nicht vergessen. Vergebung bedeutet nicht, dass man alles vergisst. Dass man alles vergibt, aber nicht, dass man alles vergisst. Und dann ein Punkt, und der ist ein bisschen schmerzhaft. Vergebung geht nur mit dem anderen. Versöhnung geht nur mit anderen. Versöhnung, das ist ein Prozess zwischen zwei Menschen oder zwischen mehr Menschen. Und wenn einer von beiden nicht an diesem Prozess teilhaben will, wenn einer nicht mitmacht, dann kann dieser Prozess nicht passieren. Das geht nicht so einfach. Wenn du vergebungsbereit bist, aber der andere sagt, ich habe keine Schuld, es gibt nichts, was du mir vergeben kannst, ja, dann macht das keinen Sinn. Und dann musst du das auch nicht versuchen. König David, ein alter König in Israel, der viel mit Gott zu tun hatte, der beschreibt einmal in einem Lied, wie er sich völlig ausgetrocknet, völlig fertig fühlt, wegen seiner Schuld. Er hat Schuld auf sich geladen und er fühlt sich völlig fertig. Das macht ihn fertig, das zieht ihn runter den ganzen Tag. Und er merkt dann erst, dass er seine Schuld bekennt, als er sie Gott bekennt, als er sich mit Gott auf einen Weg begibt, in diesen Prozess einlässt, dann verwandelt sich sein Gefühl. Zur Vergebung gehört das Bekenntnis. Und wenn der andere das nicht will, dann kommt dieser Prozess nicht in Gang. Selbst Gott vergibt erst bekannte Schuld. Wir müssen nicht von uns erwarten, dass wir Sachen können, die Gott nicht tut. Das ist zu viel verlangt. Und wenn dieser Prozess nicht in Gang kommt, weil sich der andere verweigert, diesen Prozess, dann heißt es nicht, dass wir einfach nichts tun können und verbitterte Menschen werden und irgendwie mit 75 Jahren total verbittert sterben. Wir können trotzdem lernen, damit umzugehen. Wir können lernen, unseren Frieden damit zu machen, soweit wir das tun können. Aber wenn es einseitig ist, dann müssen wir das einseitig lösen. Dann können wir aber keinen Versöhnungsprozess in Gang setzen. Es ist trotzdem total wichtig, dann zu lernen, damit umzugehen. Aber das wird nicht dieser Prozess sein, sondern ein anderer Prozess, wo du lernst, damit umzugehen, dass dir Schuld widerfahren ist. Und wenn du das Gefühl hast, mir ist Schuld widerfahren, aber der andere sagt nein, dann ist es auch gut, mal mit einem guten Freund darüber zu reden, um einfach mal nachzufragen, ist mir denn wirklich Schuld widerfahren? Manchmal haben wir auch das Gefühl, da ist uns Unrecht widerfahren, aber wir sind wirklich die Einzigen, die dieses Gefühl haben. Und dann ist es auch mal gut, einfach mit einem guten Freund zu reden und sagen, hey, war das so? Oder hab nur ich das Gefühl jetzt? Das kann auch mal sein, dass wir einfach die Situation noch falsch einschätzen. Das hört sich alles nach ziemlich viel Arbeit an, nach einem langen Weg. Und das ist viel Arbeit und das ist ein langer Weg. Wenn ihr fragt, gibt es dazu eine Alternative, die gibt es selbstverständlich, und zwar ist das dieser freundliche Herr. Ja? Der verschränkt die Arme auf seinen Bauch und rutscht diese Rutsche runter. Und er hat sichtlich Spaß dabei. Das ist eine Alternative. Die Rutsche runterzurutschen ist definitiv bequemer und schneller, vielleicht auch effektiver, als diese Treppe hochzugehen. Das macht vielleicht auch im ersten Moment mehr Spaß. Es fühlt sich nicht schlecht an, es ist ziemlich lustig. Nebendran ist diese Treppe, eine alte, knarzige Treppe. Wenn ihr die hochlauft, dann müsst ihr Schritt für Schritt nach oben gehen. Und irgendwann tun die Beine weh und das ist anstrengend. Und wenn ihr nicht super fit seid, kommt ihr irgendwann ins Schnaufen. Das macht nicht ganz so viel Spaß. Das fühlt sich nicht ganz so gut an, wie einfach diese Rutsche runterzurutschen. Ihr könnt es später im Foyer mal ausprobieren, ja? Bitte Schuhe ausziehen. Ich glaube, dass dieses Bild ganz viel mit diesem Prozess zu tun hat. An jedem einzelnen Schritt in diesem Prozess ist es leichter, den Schritt nicht zu tun erstmal, als ihn zu tun. Es ist bequemer, es ist schneller, wenn ich einfach weitermache, wenn ich wie der Ranger sage, ich halte es schon aus, das ist schon okay. Es kostet mehr Energie zu sagen, sich zu überlegen, was ist denn meine Schuld? Und sich die einzugestehen. Das ist ja manchmal auch erschreckend, wenn man sich Zeit mit sich selbst nimmt. Einfach mal nachdenkt, so, was habe ich da eigentlich getan? Die Zeit muss man sich nicht nehmen. Es ist schneller, einfach diese Rutsche zu nehmen und weiterzumachen. Und der nächste Schritt, zu benennen, zum anderen zu sagen, du, ich glaube, das war falsch, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist unangenehm, das fühlt sich schlecht an, das kostet erstmal Aufwand, Energie, irgendwie hat man da eine Hemmung. Und das ist ganz normal, wahrscheinlich hat jeder Mensch erstmal diese Hemmung. Und es ist leichter, einfach die Rutsche zu nehmen und zu sagen, ach, der vergisst es schon wieder. Aber er vergisst es wahrscheinlich nicht. Und wenn ihr langfristig diese Rutsche rutscht, dann ist es bequemer und schneller. Das Problem ist, ihr seid irgendwann unten an der Treppe und nicht oben. In einer Beziehung mit einem anderen, wenn wir daran arbeiten, dann wird diese Beziehung besser, dann laufen wir diese Treppe hoch. Und wir laufen noch ein Stockwerk und noch ein Stockwerk. Und mal machen wir eine Pause und dann laufen wir weiter. Und das ist anstrengend. Aber oben ist dann diese Dachterrasse mit dem leckeren Kaffee und der Sonne. Das ist anstrengend, da hochzukommen. Aber wenn du da hochkommen willst, dann musst du diese Anstrengung in Kauf nehmen, dass du später auf dieser Dachterrasse sitzt. Wenn du Versöhnung haben willst, dann musst du diesen Prozess in Kauf nehmen, der immer wieder anstrengend ist, dass du am Ende aber ein Leben hast, wo du Freunde hast, wo nichts zwischen dir steht. Wo du gute Beziehungen hast, Menschen, die dich tragen, die nicht böse auf dich sind, denen du auch nicht böse bist. Ja, oder du kannst runterrutschen. Erstmal ist die Rutsche schneller, aber du kommst halt nicht oben an. Das ist vielleicht etwas unangenehm und hört sich nach Arbeit an, das hört sich nach Tugend an, das zu tun. Nach einer guten Eigenschaft, nach einer Haltung. Vergebungsbereit sein. Die letzte Tugend, die wir vorstellen. Gleich feiern wir Abendmahl. Wenn du reingekommen bist, hast du es gesehen. Hier links und rechts stehen Brot und Traubensaft. Wir feiern Abendmahl und das liegt daran, dass Gott selbst vergebungsbereit ist. Dass er diese Tugend lebt. Das liegt daran, dass Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, eben nicht, um die Menschen zu verurteilen, sondern um ihn zu vergeben, weil er das will, dass er Menschen vergeben kann. Er will sich mit uns auf diesen Prozess einlassen. Jetzt ist die Frage, warum dieser Prozess mit Gott, nicht mit einer anderen Person? Gott ist der, der diese Welt geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Er ist der, der das Recht hat, in dieser Welt die Regeln festzulegen. Und wenn du die Regeln verletzt, wenn du Schuld auf dich lädst, dann steht es auch zwischen dir und Gott, weil es sind seine Regeln, die du verletzt hast. Das passiert. Das ist normal wahrscheinlich. So sind wir Menschen, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist auch keine Katastrophe, weil Gott sich mit uns auf diesem Weg der Versöhnung macht und weil er diesen Weg mit uns geht. Wo Schuld ist, da muss jemand bezahlen. Der eine Diener, der hatte immense Schulden bei diesem König. Viel Geld. Das war das Geld vom König, was er irgendwie verzockt hat, was jetzt weg war. Das gehörte dem König. Er sollte das zurückzahlen. Der König verzichtet auf sein Geld. Er sagt nicht nur, du kannst es später zurückbezahlen, du kannst später bezahlen für die Schulden, die du bei mir hast. Er sagt, ich vergebe dir diese Schulden. Aber damit verliert der König sein Geld. Das kostet ihn etwas. Irgendjemand bezahlt am Ende. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu bezahlen. Jemand musste bezahlen. Wie der König, lieber verliert er, als dass wir verlieren. Warum das Ganze? Warum tut das dieser König? Warum tut das Gott? Ich glaube, er tut das, weil er uns einfach unglaublich gerne hat. Und weil er uns so gerne hat, ist es ihm wichtig, dass er mit uns diesen Prozess gehen kann. Versöhnung. Dass er in einer guten Beziehung mit uns lebt, weil er uns liebt. Und er will, dass wir ihn auch lieben können und dass da nichts zwischen uns steht. Nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, steht er wieder auf, er überwindet den Tod. Und seitdem warten wir darauf, dass er wiederkommt. Er hat uns das gesagt, ich werde wiederkommen. Solange seid ihr, meine Kirche, ihr, die hier sitzt, ihr seid für mich jetzt auf der Welt. Tragt das in die Welt raus und ich komme dann wieder. Und gleich feiern wir Abendmahl. Und wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Und wir freuen uns darauf, dass er versprochen hat, dass er wiederkommt. Ich lese gleich die Einsetzungsworte. Das ist der Bericht darüber, wie Jesus dieses Symbol, dieses Zeichen voller Kraft, dieses Abendmahl einsetzt. Wie er seinen Jüngern sagt, tut das, feiert das, das ist gut. Und erinnert euch daran an das, was jetzt passieren wird. Die Jünger haben das da noch nicht ganz verstanden, weil er da noch nicht gestorben war. Wir verstehen das jetzt besser wie sie. Ich lese den Einsetzungsbericht, danach spielt die Band. Du kannst singen, du kannst sitzen bleiben oder aufstehen, mitsingen. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe meine Schuld diesem Gott bekannt. Vielleicht schon irgendwann anders. Vielleicht jetzt, wo du sagst, ja, hey, es ist jetzt dran einfach, dann tu's. Wenn du sagst, ich habe meine Schuld diesem Gott bekannt, weil ich will seine Vergebung haben, ich will seine Versöhnung haben. Und Gott will es, er will den Prozess mit dir gehen. Dann lade ich dich herzlich ein, dass du vorkommst an die Tische. Da stehen Menschen, die dir Brot und Wein geben oder Brot und Traubensaft geben und dir das zusprechen. Gott vergibt dir deine Schuld.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.